Breitbandbesprechung.
Mit dem Smartphone am ausgestreckten Arm sich selbst fotografieren und fertig ist das Selfie. Das Bild, in dem immer der Fotograf selbst zu sehen ist, daher der Name, wird über soziale Netzwerke geteilt, ist nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern für die schnelle Kommunikation und Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken.
Aber ist dieses Selfie, dieses Selbstbildnis wirklich ein neues Genre des Online-Zeitalters? Denn seit vielen Jahrhunderten malen oder fotografieren sich doch Künstler schon selbst. Was bedeutet also unsere Selfie-Welt aus der Sicht der Kunstgeschichte? Darüber haben wir mit Stefan Trinks gesprochen, einem Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Nachdem wir natürlich ein Selfie angefertigt haben und dann haben wir das Gespräch mit einer Definition des amerikanischen Kunstkritikers Jerry Saltz begonnen. Der schrieb über das Selfie, es besäße strukturelle Autonomie.
Bedeutet, es würde sich also nicht einem Genre zuordnen lassen, sondern ein eigenes neues Genre bilden. Wir wollten von Stefan Trinks wissen, ob er das genauso sieht. Ist das Selfie ein neues Genre?
Das kann man so sagen. Es nimmt natürlich sehr, sehr viel aus der Kunst- und Bildgeschichte auf. Aber es ist doch eben durch diese technische Verbreitung in Echtzeit in alle Welt etwas Neues. Und nie haben sich in der Geschichte der Menschheit so viele Teile der Menschen mit diesem Medium Kunst beschäftigt.
Was bedeutet es, wenn ein Bild nur einen Moment beschreibt und im nächsten schon wieder ungültig bzw. veraltet ist? Man bewegt es sich ja dann durch die ganze Welt, aber es ist ja wirklich eigentlich nur eine Sekundenaufnahme.
Aber die ist doch entscheidend. Es ist ja das alte Medium Porträt immer schon ein Anarbeiten gegen den Tod und das Vergessen. Der beste Beweis dafür ist, dass die größte Anzahl von Selfies historisch gesehen im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben entstanden ist. Durch die leicht transportable Kodak-Box-Kamera war es möglich, eben Selbstbildnisse zu machen. Der Versuch, das Selbstbildnis, den Tod zu bannen. Und das zieht sich natürlich im Selfie durch. Das sehen wir auch natürlich schon daran, dass es zu diesen traurigen Koinzidenzen kommt, dass in Facebook beispielsweise immer noch Bilder von Verstorbenen rumstehen. Das heißt also wie ein Epitaph, wie ein Grabstein von diesen längst verstorbenen Zeugen, dass eben dieser Moment festgehalten wird.
Das Selfie als Kampf gegen den Tod, ist die Selbstporträts von Malern hatten ja auch noch einen anderen Zweck, nämlich Werbung. Die haben ja damit sozusagen sich selbst gemalt und haben gesagt, okay, seht her, was ich kann euch auch so malen. Kann man diesen Aspekt, überträgt er sich auch irgendwie auf Selfies, dass, obwohl es ja da jetzt keines besonderen Talents bedarf, dass das irgendwie doch was sowas ist, wo man sagt, seht her, das bin ich, nehmt mich quasi?
Unbedingt. Auch das hat ja Wurzeln in der Kunstgeschichte. Denken wir an Dürer oder Rembrandt, die sich zu unterschiedlichen Abschnitten ihres Lebens immer wieder selbst porträtiert haben. Und das löste eben geradezu einen Boom aus, gerade bei Rembrandts unterschiedlichen Selbstbildnissen in unterschiedlichsten Posen und Kostümierungen. Natürlich ist auch das Selfie letztendlich ein Aushängeschild, eine Art zweiter Personalausweis im Netz. Das sehen wir an vielen Indizien, beispielsweise, dass auf Kontaktbörsen heute eben nicht mehr der anpreisende Text wichtig ist, sondern dass dann nur noch das Bild gilt. Und zum anderen gibt es natürlich auch zahllose Bewerbungschefs, die sich zuerst eben die Selfies im Netz anschauen. Insofern wird das eine neue Währung werden, das eigentliche Aushängeschild, Echtzeitzertifikat des Individuums im 21. Jahrhundert.
Welche Rolle spielt die Kultur des Selfies für die Religion? Wir haben ja zum Beispiel im Islam ein Bildverbot und trotzdem werden massenhaft Selfies geschossen. Wird das so unterlaufen durch diese Kultur?
Definitiv. Das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass hier der Westen mit seiner Bildkultur mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Denken wir an die Selfies, die in den letzten Wochen zu Tausenden auf uns einprasselten. Da sehen wir Porträtinszenierungen in westlicher Manier. Wir sehen Dschihadisten, die beispielsweise Waffen, altes Attribut auf Porträts, oder eben auch Katzen in den Händen halten. Die Katze ist nicht etwa hier niedlich gemeint, sondern es ist im Gegenteil ein Symboltier, denn der Mitstreiter des Propheten Mohammed, Abu Huraira, hatte eben diese Katze. Der Prophet hat sie gestreichelt am Rücken und deswegen ist der Glaube im Islam oder zumindest in dieser dschihadistischen Richtung, dass eben die Katze niemals auf den Rücken fallen kann, sich zu Schaden kommen kann und eben dadurch gesegnet ist vom Propheten. Deswegen ist das geradezu ein Talisman auf diesen Selbstbildnissen. Wir sehen, dass da tatsächlich westliche Bildformulare direkt übernommen werden, was ja auch nicht verwundert, denn ein Großteil dieser Dschihadisten, die sich im Selfie im Netz darstellen, stammen ja tatsächlich aus England, Frankreich, Deutschland.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft werfen. Stellen wir uns einfach mal vor, das Jahr 2075, wie würde ein Kunsthistoriker dann ein Selfie einordnen oder die Epoche des Selfies einordnen und was käme vielleicht danach?
Jedes Selfie, also jedes digital erzeugte Porträt, zeugt im Grunde von einem tiefen Misstrauen gegenüber dem digitalen Bild. Insofern ist es auffällig, dass in vielen Selfies materielle Dinge eine große Rolle spielen, also Attribute, Gegenstände, die man in der Hand hält. Also man bildet sich ab vor Ruinen oder Monumenten der antiken Vergangenheit. Also Authentifizierungsstrategien spielen hier eine große Rolle. Man versucht im Selfie zu zeigen, es ist echt, ich war dort und ich kann das beweisen, indem ich etwas Greifbares ins Bild bringe. Konkret zur Frage, wo in den Museen in 60 Jahren diese Bilder stehen, da werden wir ganz pragmatisch das Problem der Präsentation haben. Denn wir könnten es uns ja nur im Grunde auf einem Screen als digitales Bild vorstellen. Das wird aber wegen der überkommenen Speichermedien schwierig werden. Vermutlich ist es tatsächlich so, dass es dann ganz materiell ausgedruckt wird, ein besonders wichtiges Selfie, gerahmt wird, auch das ganz handfest, und dann wie ein Gemälde der Renaissance vor uns hängt im Museum. Davor haben wir in den Museen tatsächlich nur Künstlerporträts. Jetzt eben wäre die Zeit, dass die wesentlichen Selfies der letzten Jahre auch zu Museumswürden gelangen.
Stefan Trinks, Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin, über die kulturelle Bedeutung und Geschichte der Selfies.
Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet und auf unserer Website breitband.deutschlandradio.kultur.de können Sie noch eine ausführliche Version des Gesprächs hören, in dem es unter anderem noch geht um den Aspekt des Teilens von Bildern in der Kunstgeschichte.
We wander the
Glassworks heißt dieses Stück von Sitic. Und dahinter verbirgt sich Joshua Gibbs aus Sydney. Der hat nicht nur diesen Track, sondern gleich ein ganzes neues Album herausgebracht. Brittle as Bones heißt das und ist beim Netlabel Feral Media als Bezahl-Was-Du-Willst-Album erschienen.
Podcasts gibt es in Deutschland, also als Download erschienene, abonnierbare Beiträge und Sendungen, und die sind hier in zwei Lager unterteilt. Einerseits Zweitverwertung von großen Sendern und Produktionen, dazu gehört auch die Sendung Breitband zum Beispiel.
Andererseits die Angebote von Hobby- oder semi-professionellen Podcastern, die zwar in ihrer Nische starken Zuspruch finden, aber in der größeren Medienöffentlichkeit kaum eine Rolle spielen.
In den USA ist das natürlich anders. Podcast-Netzwerke erreichen dort ein Millionenpublikum, und was in Deutschland vielleicht in Ausnahmefällen gelingt, ist dort die Regel, die Podcaster können von Sponsoren und von Spenden der Hörer leben.
Allerdings, auch in den USA sitzt die Szene fest, zumindest formaltechnisch betrachtet. Es dominieren stundenlange Talksendungen, denn die lassen sich ohne viel Aufwand produzieren.
Das soll sich ändern. Seit 2014 setzt ein Kollektiv von Radiomachern aufwendig produzierte Hörstücke dagegen und will damit die Podcast-Landschaft in den USA auf die nächste Stufe heben. Christian Grasse hat sich die neuen Online-Radioformate mal angehört.
We have a duty to warn them.
We have a responsibility.
Versuch mal Schilder zu entwerfen, die auch noch in 10.000 Jahren Menschen vor radioaktiver Strahlung warnen.
It is in our nature, right? To rise.
The real innovation in elevators was.
Die wichtigste Innovation für das Wolkenkratzer-Zeitalter war nicht etwa der Fahrstuhl, sondern dessen automatische Bremsanlage.
Das sind einige der Themen des Design- und Architektur-Podcasts 99% Invisible. Jede Woche veröffentlicht der US-Radiojournalist und Podcaster Roman Mars eine neue Folge. Liebevoll produziert, hintergründig und vor allem mit Blick auf das scheinbar Unscheinbare.
Es geht oft um kleine nebensächliche Dinge und die Geschichte dahinter, um all die Design- und Ingenieurskunst, die normalerweise verborgen bleibt.
Anfang September feierte der Podcast seinen 4. Geburtstag. Die 130. Jubiläumsfolge gehört zu den Lieblingssendungen von Roman Mars, und das völlig zu Recht.
In Holdout geht es um eine Frau, die standhaft gegenüber Immobilieninvestoren blieb. Die wollten ihr Haus kaufen, um auf dem Grundstück ein Shoppingcenter zu errichten. Die Mall wurde einfach um ihr kleines Haus herum gebaut.
Whoever said you can't stand in the way of progress has never tried to step over Edith Macefield.
About my second day there, went walking by Edith's house and she was out in the front yard with her flowers.
Es sind genau solche Geschichten, die das vierköpfige Team um Roman Mars zum Vorzeigeprojekt der neuen Podcast-Generation machen. Keine schnöden Interviews, sondern lebendig erzählte, wohlklingende und anspruchsvoll produzierte Geschichten.
99% Invisible was produced this week by Katie Mingle with Sam Greenspan, Avery Truffleman and me, Roman Mars.
Über 20 Millionen Downloads hat die Fangemeinde bereits generiert. Dank Crowdfunding und Sponsoren wuchs das Produzenten- und Reporterteam. Geld ist also vorhanden, um viele weitere Geschichten zu erzählen. Aber das allein reicht Roman Mars nicht.
Ich hatte all diesen Erfolg mit meiner Sendung. Via Kickstarter haben unsere Hörer über $170,000 investiert. Und es gibt Sponsoren, die am Ende der Sendung ein kleines Werbefenster buchen. Das wollte ich an andere Produzenten weitergeben, damit wir zusammen das Radio machen können, das wir uns vorstellen und von dem wir wussten, dass es unsere Hörer lieben würden.
Radiotopia. I think of it as like an indie label.
Für mich ist Radiotopia wie ein Indie-Label. Ich bin mit Punk und Indie-Rock groß geworden. Ich fand es immer toll, dass Labels wie Discord oder Lookout ein Garant für tolle Künstler sind. Genau das war auch mein Ziel für Radiotopia.
And that's the type of thing I wanted to create with Radiotopia.
Welcome to Strangers.
Hello, yes.
You are listening to Benjamin Walker's Theory of Everything.
The Radio Diaries podcast.
Fugitive Waves. Love and Radio.
Okay.
Das Radio-Indie-Label Radiotopia startete im Februar 2014 und ist ein bunter Haufen von Radiomachern, die ihr Handwerk lieben. Ein radiophoner Spielplatz voller handverlesener Autoren mit eigener Handschrift und einem eigenen Verständnis darüber, wie Radio klingen soll. Kurz gesagt, eine Wirklichkeit gewordene Radio-Utopie. Radiotopia.
They're just like people I came up with in the radio world.
Das sind alles Leute, die ich im Radio kennengelernt habe. Es sind meine Freunde und sie sind viel talentierter als ich. Sie machen einfach die Sendungen, die sie machen wollen. Und ich bin ihr größter Fan. Radiotopia hilft ihnen finanziell und bietet eine Plattform, auf der sie ihre Sendungen so verbreiten können, wie sie es wollen.
However they want to.
All of the Radiotopia shows are great.
Benjamin Walkers Theory of Everything beackert so ziemlich alles, was Benjamin Walker interessiert. Die Geschichte der dänischen Fotografin Tina Enghoff zum Beispiel. Sie hat Wohnungen von einsam verstorbenen Menschen in Kopenhagen fotografiert. Die zentrale Frage lautet:
Can you prove that you can die of loneliness? That's the question.
Kann Einsamkeit töten?
The body that was found there was in such a state of decomposition that the emergency services had to cut a rectangular square in the carpet to carry it away.
Und dann wäre da noch
The Truth.
Es ist der 20. Juli 1969. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin sitzen auf dem Mond fest. Eine Rückkehr zur Erde ist unmöglich und ihr Sauerstoff reicht noch für 2 Stunden.
The truth is radio drama and audio fiction.
The truth ist Hörspiel. So etwas gab es im US-Radio seit Jahrzehnten nicht.
Decades.
I really believe in these people. I really love radio.
Ich glaube wirklich an diese Leute. Ich liebe Radio und ich glaube fest daran, dass wir eine bessere Umgebung für das Radio schaffen können. Bei Radiotopia sollen die Besten der Besten zu hören sein. Bisher gibt es niemanden, der das versucht hat. Als freier Radioautor hatte man es bisher echt schwer. Mit dem Internet haben wir nun endlich die richtige Infrastruktur gefunden, um direkt für unsere Hörer zu produzieren. Und diese Chance bedeutet mir wirklich sehr viel.
That means so much to me.
Das Radiokollektiv Radiotopia umfasst bisher 7 Formate. Die Sendungen erscheinen wöchentlich und teilweise im Monatsrhythmus. Wer mehr von Roman Maas und seinem Radiotopia-Kollektiv hören will, die Adresse lautet radiotopia.fm. Natürlich auch verlinkt bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.